verschwunden. Da war nur noch die eine, die Gren trug, deren Flammen seidig hellorangefarben loderten. Er konnte durch sie hindurch in das Schwarz dahinter sehen. »Diese Fackel wird bald abgebrannt sein«, dachte er. »Und dann sind wir allein, ohne Vorräte und Freunde und Feuer.« Doch das stimmte nicht. Sie waren überhaupt nicht allein. Die unteren Äste eines großen grünen Wachbaumes warfen die Bürde des Schnees mit einem leisen, feuchten Plopp ab. Gren fuhr herum und streckte seine Fackel aus. »Wer da?« Aus der Dunkelheit erschien der Kopf eines Pferdes. Sam verspürte einen Augenblick lang Erleichterung, bis er den Körper des Pferdes sah. Raureif bedeckte es, wie glänzender, gefrorener Schweiß, und ein Knäuel schwarzer Eingeweide hing aus dem offenen Bauch. Der Reiter auf seinem Rücken war so fahl wie Eis. Aus der Tiefe von Sams Kehle drang ein Wimmern. Er fürchtete sich so sehr, dass er sich in die Hose gepisst hätte, aber die Kälte steckte in ihm, eine so bittere Kälte, dass seine Blase sich wie festgefroren anfühlte. Der andere glitt geschmeidig aus dem Sattel und blieb auf dem Schnee stehen. Schlank wie ein Schwert war er und milchweiß. Seine Rüstung kräuselte und wellte sich, als er sich bewegte, und die Füße durchbrachen die Oberfläche des frisch gefallenen Schnees nicht. Der kleine Paul nahm seine lange Axt vom Rücken. »Warum hast du dem Pferd wehgetan? Das war Mornys Pferd!« Sam griff nach dem Heft seines Schwertes, doch die Scheide war leer. Er hatte es auf der Faust verloren, fiel ihm zu spät ein. »Flieht!« Gren trat einen Schritt vor und streckte die Fackel vor sich aus. »Fort mit dir, oder du brennst!« Er stieß mit der Flamme nach dem Ding. Das Schwert des anderen glänzte blässlich blau. Das Wesen schoss blitzschnell auf Gren los und schlug zu. Als die eisblaue Klinge durch die Fackel strich, gellte Sam ein spitzer Schrei in den Ohren. Der obere Teil der Fackel taumelte zur Seite und verschwand unter einer tiefen Schneewehe, und sofort erlosch das Feuer. Jetzt hielt Gren nur noch einen kurzen Holzstock in der Hand. Er schleuderte ihn nach dem anderen und fluchte, derweil der kleine Paul mit seiner Axt angriff. Die Angst, die Sam nun erfüllte, war schlimmer als jede, die er jemals zuvor erlebt hatte, und Samuel Tarly kannte sich mit Angst aus.
»Mutter, sei uns gnädig«, winselte er und vergaß in seiner Furcht die alten Götter. »Vater, beschütze mich, oh!«
Seine Finger fanden den Dolch und er nahm ihn fest in die Hand. Die Wiedergänger waren unbeholfene Geschöpfe gewesen, aber der andere war leicht wie Schnee im Wind. Er wich Pauls Axt aus, die Rüstung kräuselte sich und das Kristallschwert drehte sich und glitt zwischen den Eisenringen von Pauls Kettenhemden durch, durch Leder und Wolle und Knochen und Fleisch. Es kam mit einem Zsch aus dem Rücken wieder hervor. Und Sam hörte Paul sagen, »Oh«, während er die Axt fallen ließ. Aufgespießt versuchte der große Mann, dessen Blut auf der Klinge dampfte, seinen Mörder mit den Händen zu packen, und beinahe wäre es ihm gelungen, ehe er stürzte. Sein Gewicht riss dem anderen das eigentümliche helle Schwert aus den Händen.
»Jetzt, hör auf zu heulen und kämpfe, du Kleinkind, kämpfe, Feigling!«
Er hörte seinen Vater, Alistair Thorne, sein Bruder Dickon und diesen Jungen, Rast.
»Feigling, Feigling, Feigling!«
Hysterisch kichernd fragte er sich, ob sie einen Wiedergänger aus ihm machen würden, einen riesigen, fetten, weißen Wiedergänger, der ständig über seine eigenen toten Füße stolperte.
»Tu es, Sam!«
»War das jetzt John?« »John war tot.«
»Du kannst es, so kannst es! Tu es einfach!«
Und dann wankte er vorwärts, taumelte mehr, als er lief, schloss die Augen und schob den Dolch blind mit beiden Händen vor sich her. Er hörte ein Krachen wie das Geräusch von Eis, das unter den Füßen eines Mannes bricht, und dann ein Kreischen, ein derart schrilles Kreischen, dass er zurückwich, sich die Ohren mit den Händen zuhielt und sich hart auf den Hosenboden setzte. Als er die Augen aufschlug, lief die Rüstung des anderen in Rinnsalen an seinen Beinen hinunter, während hellblaues Blut zischend und dampfend um den schwarzen Drachenglasdolch in der Kehle hervortrat. Mit beiden knochenweißen Händen griff das Wesen nach dem Messer, doch wo seine Finger den Obsidian berührten, begannen sie zu rauchen. Sam wälzte sich auf die Seite und riss die Augen auf, denn der andere schrumpfte in sich zusammen und löste sich auf. Nach 20 Herzschlägen war das Fleisch bereits verschwunden, wirbelte in einem feinen weißen Nebel davon. Darunter befanden sich Knochen wie aus Milchglas, bleich und glänzend, und sie schmolzen ebenfalls. Endlich blieb nur der Drachenglasdolch in einem Ring aus Dampf zurück, als würde die Waffe leben und schwitzen. Gren bückte sich, hob ihn auf und ließ ihn wieder fallen.
»Bei der Mutter ist das kalt. Obsidian!«
Sam kämpfte sich auf die Knie hoch.
»Drachenglas nennt man es. Drachenglas. Drachenglas!«
Er kicherte und weinte und beugte sich vor, um seinen Mut in den Schnee zu würgen. Gren half ihm auf die Beine, prüfte, ob das Herz des kleinen Paul noch schlug, und schloss ihm die Augen. Dann hob er den Dolch erneut auf. Diesmal konnte er ihn halten.
»Behalt ihn«, sagte Sam. »Du bist nicht so ein Feigling wie ich.«
»So ein Feigling, dass du einen anderen getötet hast.«
Gren zeigte mit dem Messer.
»Sieh mal dort, zwischen den Bäumen, rosafarbenes Licht. Die Dämmerung, Sam, das muss Osten sein. Wenn wir in die Richtung gehen, sollten wir Mormont einholen.«
»Wenn du meinst...«
Sam trat mit dem linken Fuß gegen einen Baumstamm, um den Schnee von den Schuhen abzuschlagen. Dann mit dem rechten.
»Ich werde es versuchen.«
Mit verbissener Miene machte er einen ersten Schritt.
»Ich versuche es. Mit aller Kraft.«
Und machte einen weiteren Schritt.